Wenn du heute das erste Mal dabei bist, dann tut mir leid, du kommst gerade zu der letzten in einer Reihe. Wir haben über anderthalb Jahre jetzt das Matthäus-Evangelium betrachtet. Aber warum ist das so wichtig? Warum machen wir Woche nach Woche von Gottes Wort? Jesus ist nicht vom Himmel gekommen, weil es ihm dort langweilig war, sondern weil wir in so großer Gefahr waren. Jesus hat von sich selber gesagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er hat es als eine Mission gesehen, als etwas, was wichtig war, nämlich uns zu retten. Unser Problem ist, dass wir die Gefahr oft nicht sehen. Ähnlich wie es vor ein paar Jahren mit dem Tsunami war. Leute dachten, ja, ist alles trocken hier, sind doch in Sicherheit, uns passiert doch nichts. Bis das Wasser mit voller Gewalt zurückkam. Und Jesus möchte uns warnen. Matthäus selber ist von einem Leben, das ihn verurteilt hätte, gerettet worden. Und er will uns den Weg aufzeichnen. Und deswegen gibt er uns in diesen 28 Kapiteln, die er geschrieben hat, seine Warnung und sagt, schau mal, das ist, wie Jesus gelebt hat. Das ist, was er gelehrt hat. Das ist, was mich verändert hat. Das ist, was mir Hoffnung gegeben hat. Und er möchte das Gleiche für dich und mich. Und so auch in unserem Abschnitt, nämlich in Matthäus 25, die Verse 31 bis 46 wollen wir heute betrachten. Die sind Teil der Ölbergrede, so wird sie genannt, und warnt uns vor den Folgen, wenn wir seine Warnung nicht beherzigen. Und ich möchte das abschnittsweise lesen. Matthäus 25, zuerst die Verse 31 bis 33. Matthäus 25, 31 bis 33. Kannst du es gerne in deiner Bibel folgen, wenn du keine hast. Wir haben hinten ein paar extra, wenn du mitlesen möchtest. Ansonsten die anderen Texte tun wir auch an die Leinwand. Matthäus 25, ab Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Wir wollen zuerst sehen, das Gericht wird kommen. Den meisten Personen ist das ziemlich egal. Wenn du ihnen sagst, es kommt ein Gericht, dann sagen sie, naja, ich bin doch gerecht, das stört mich nicht, da kann ruhig ein Gericht sein, denn sie meinen, sie sind unschuldig. Wir haben keine Scheu, wenn wir meinen, nichts verkehrt gemacht zu haben. Aber in diesem Fall liegen wir verkehrt. Denn Gottes Gericht ist anders als ein irdisches, denn er beurteilt nicht nur die Taten, sondern auch die Absichten und die Gedanken. Wir lesen in 1. Korinther 4, Vers 5, so verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Ich werde kommen und ich werde nicht nur richten, wer hat was richtig, richtig Schlimmes getan, so wie wir das sehen, sondern was war die Absicht gewesen? Habe ich eine andere Person gehasst? Habe ich nach etwas verlangt, was mir nicht gehört? Darum sagt der Psalmist mit Recht in Psalm 130, Vers 3, wenn du, Jahwe, wenn du, Herr, wenn du, Gott, die Sünden anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Daher sollen wir uns vor Gott fürchten, bis wir wissen, mir ist vergeben. Ich bin in einer reinen Beziehung mit dem Herrn. Statt Gott zu kritisieren, dass er Unrecht nicht unterbindet, sollen wir so handhaben wie der Verbrecher am Kreuz. Und wir lesen von ihm Lukas 23 ab Vers 40. Ich möchte das vorlesen, weil der das gut erkannt hat. Lukas 23, Jesus ist am Kreuz, zwei Verbrecher werden mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten, einer zur Linken. Und der eine lästert Jesus und sagt, hey, wenn du Christus bist, du kannst doch herunterkommen, du kannst dich retten, uns retten, das wäre doch super. Lukas 23, Vers 40, der andere aber antwortet und wies ihn zurecht und sprach, Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser, Jesus, aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich bin hier, ich habe bekommen, was ich verdient habe. Ich habe gesündigt. Und ich bitte Jesus, gedenke meiner, vergib mir, reinige du mich. Und Jesus verspricht: Ja, ich werde es tun und du wirst mit mir beim Paradies sein. Jesus hat, und das haben wir schon in unserer Reihe gesehen, er hat seinen Tod angekündigt. Er hat vorhergesagt, was mit ihm passieren wird. Er hat seine Auferstehung angekündigt. Aber er hat auch seine Wiederkunft angekündigt. Aber dann nicht als Retter in der Not, sondern als Richter in seiner Herrlichkeit. Und genau darin liegt das Problem. Wieso ist darin ein Problem? Weil er kommen wird in seiner Herrlichkeit. Aber was sagt Römer 3, Vers 23 uns über die Herrlichkeit? Denn wir haben alle gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und somit kann Gott, wenn er kommt in seiner Herrlichkeit, alle, die diese Herrlichkeit nicht haben, kann er nicht dazulassen. Weil das würde die Herrlichkeit kaputt machen. Ja? Als Gott den Menschen geschaffen hat, wie war die Erde beschrieben? Die Erde war sehr gut. Würdest du sagen, die Welt ist, wie sie heute ist, sehr gut? Nein. Warum nicht? Hat Gott einen Fehler gemacht? Wir haben es gemacht, die Menschen mit ihrer Sünde. Und darin ist genau das Problem. Gott sagt: Ich will die Herrlichkeit wiederherstellen. Ich werde kommen in meiner Herrlichkeit und ich werde diese Herrlichkeit wieder etablieren. Und ich will nicht, dass es so wird, wie die Erde jetzt geworden ist. Ich will, dass es ewig so bleibt, weil ich werde da sein. Aber das heißt, damit das nicht wieder so wird, wie es jetzt mit der Erde geschehen ist, kann nur hineinkommen, was diese gleiche Herrlichkeit hat. Und da ist das Problem. Wir haben die Herrlichkeit nicht erreicht. Und deswegen könnte er keinen Menschen hineinlassen. Aber genau deswegen ist Jesus zum ersten Mal gekommen. Deswegen ist er nicht gleich als Richter gekommen. Denn wäre er sofort als Richter gekommen, müsste er sagen: Okay, jeder, der einmal einen sündhaften Gedanken hatte, jeder, der einmal sich nur gewünscht hätte, wenn ich den in meine Hände kriegen würde, ja, oder wenn ich doch nur das hätte und ich wünschte mir dieses und ja, alle anderen, die sind so glücklich, die haben alles, aber ich, armes, kleines Ich, ich kriege immer nur, was übrig bleibt. Einmal, wir könnten nicht in diese Herrlichkeit, wir waren nicht immer dankbar, wir haben Gott nicht immer geehrt von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Dann sagt: Tut mir leid. Aber hier ist, warum er gekommen ist. Und wir lesen das in 1. Korinther Kapitel 6. Er sagt: Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, gebt euch keiner falschen Hoffnung hin. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Warte mal, es geht noch weiter. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden. Wie? Durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist eures Gottes. Hier ist, was zu Jesus gekommen ist. Er sagte: alle Menschen waren so. Vielleicht sagst du: Da sind ein paar Sachen auf der Liste, die ich nicht gemacht habe. Gut. Aber es reicht nicht. Und er schreibt an sie und sagte: Genau deswegen ist Jesus gekommen, weil er sagte: Als Sünder waren wir alle gewesen. Aber er ist gekommen, um uns zu ändern, um uns zu heiligen, sodass wir seinem Anspruch der Heiligkeit und der Gerechtigkeit, seiner Herrlichkeit Genüge tun können. Wie? Durch den Namen des Herrn Jesus Christus und den Geist unseres Gottes. Durch das, was er getan hat und durch unseren Glauben an ihn, verwandelt er uns und rechnet uns seine Gerechtigkeit an. Und dann sagt er, jetzt könnt ihr zu mir kommen. Jetzt seid ihr eine neue Schöpfung und jetzt könnt ihr in die Herrlichkeit kommen. Und wer diese Rechtfertigung nicht hat, wird spätestens im Gericht feststellen, dass er es im wahrsten Sinne des Wortes, wie es hier beschrieben wird, verbockt hat. Dass er nicht zu den Schafen, sondern zu den Böcken gehört. Das Gericht, das hier beschrieben ist, findet mit dieser Trennung von Schafen und Böcken findet am Ende der Trübsal statt. Und Joel 4, Vers 1 sagt uns auch wo, nämlich, dort heißt es, denn siehe in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie im Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben. Also er sagt, dieses Tal, was vermutlich eins der Täler bei Jerusalem ist, dort wird dieses Gericht sein. Dass dieses Gericht aber nicht das für alle ist, wird daraus ersichtlich, dass er sagt, okay, das sind die, die dort leben und dort wird eine Trennung sein. Ja? Aber auch die, die gestorben sind, werden dem Gericht nicht entfliehen. Denn in Hebräer 9, Vers 27 und 28 heißt es, wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Also, dann seid ihr, der Mensch ist so gebaut, das menschliche Leben ist begrenzt. Einige sterben in einem Unfall, andere sterben an einem Herzinfarkt, andere sterben altersbedingt. Aber 100% der Menschen sterben. Und Gott sagt, es ist nicht das Ende, so wie viele Leute heutzutage denken. Weil ja, der Leib vergeht, aber Gott hat uns als lebendige Wesen in seinem Ebenbild mit einer Seele, mit einem nicht materiellen Teil geschaffen, der nicht vergeht und der vor Gott steht und er wird uns zur Rechenschaft ziehen. Und bei jedem dieser Gerichte, so, die sind ein bisschen unterschiedlich und ich habe jetzt nicht die Zeit, das genau zu erklären, aber es läuft immer auf eine Zweiteilung hinaus. So wie wir das in unserem Text in Matthäus 25 auch hatten, am Ende heißt es, und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, Vers 46, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ewige Strafe oder ewiges Leben. Es gibt nur diese Zweiteilung. Und das hängt davon ab, wie wir gegenüber Christus stehen. In Johannes 3, Vers 18 heißt es, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und das liegt an dem, was ich versucht habe, schon ein bisschen anzudeuten. Alle Menschen sind eigentlich schuldig vor Gott. Aber Gott möchte uns nicht verurteilen, er möchte uns nicht bestrafen und deswegen sagt er, ich möchte sie retten. Und jetzt gibt es die, die diese Rettung annehmen, an Jesus Christus als ihren Retter glauben, die werden ewiges Leben haben. Und die, die es ablehnen, und sie haben diese Rettung nicht. Es gibt keine Neutralität. Entweder ich nehme es an oder durch die Nichtannahme lehne ich es ab. Das ist wie in einem Geschäft. Die sagen, Angebot. Wie bekommst du das Angebot? Du musst es mitnehmen, du musst es kaufen. Wenn du stehen lässt, hast du es abgelehnt. Beim Geschäft kannst du sagen, na, so toll war das Angebot nicht. Ein anderes Angebot für ewiges Leben gibt es nicht. Weil keiner das liefern kann. Weil keiner das anbieten kann, außer Gott selber. Und er hat es getan durch Jesus Christus. So, er kündigt an und sagt, dieses wird noch kommen. Und dann lesen wir weiter. Wir waren bis Vers 33 gekommen. Ich lese ab Vers 34, erstmal bis Vers 40. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte, und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete, und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten zu ihnen und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Wir sehen dann also auf der einen Seite die Gerechtigkeit. Die Gerechten werden bezeichnet hier als die Gesegneten des Vaters. Kommt her zu mir, Gesegnete des Vaters. Sie werden das Reich erben, was Gottes Plan war. Es heißt hier, Vers 34, bereitet für euch von Grundlegung der Welt an. Das war Gottes Plan. Gottes Plan war, uns bei sich zu haben. Aber seine Begründung hier lautet ja, denn ihr habt gespeist, ihr habt geheilt, ihr habt geholfen. Ja? Und was ihr einem der geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Damit will Jesus keine Rettung durch gute Werke lehren, sondern dass sich der Glaube in Werken äußert. Und das Gleiche lesen wir in Jakobus 2, hier unten. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht und zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Sagte hier, immer die Gerechten, und das kann man sehen. Das kann man sehen an dem, wie ihr gelebt habt. Sie haben ihren Glauben demonstriert, indem sie in der Zeit einer großen Verfolgung auch zu Gottes Volk gestanden haben. Sie taten das nicht, um sich das Reich zu verdienen. Und das kann man auch aus ihrer Antwort entnehmen, weil sie sagen ja, wann haben wir das überhaupt getan? Ja, wenn sie es getan hätten, um sich das zu verdienen, hätten sie gesagt, oh gut, es hat gereicht, es war genug Gutes, das wir getan haben. Aber sie sind selber ganz überrascht. Und man kann das auch aus dem, der Erklärung hier nehmen, okay? Denn die Einladung war ja, ihr seid Gesegnete meines Vaters, ihr erbt das Reich. Okay? Wie bekommt man ein Erbe? Kann man sich das verdienen? Was musst du haben, damit du ein Erbe bekommst, außer reichen Vorfahren? Du musst in der Familie sein. Und das ist genau seine Erklärung. Ja? Ihr erbt dieses, wenn ihr Teil von Gottes Familie seid. Aber dieses Gericht zeigt einmal, er sagte, ihr werdet das Reich haben. Ich werde es euch geben, wenn ihr Teil dieser Familie seid, durch Glauben an Jesus Christus. Das Gericht zeigt aber auch, dass sich die Gerechten nicht fürchten müssen. Weil, wenn du es hier siehst, die Beschreibung, was sagt er zu ihnen? Ja, kommt her, die Gesegneten des Vaters, in das Reich und ich werde euch dieses geben. Haben diese vollkommen gelebt? Nee, wenn die sind wie alle anderen Menschen auch, haben sie es nicht. Okay. Wo werden sie hier kritisiert? Sie werden es nicht. Warum nicht? Weil das Gericht damals am Kreuz geschehen ist. Es sind die, die an Jesus Christus geglaubt haben, die seine Vergebung angenommen haben und Gott sagt, das Gericht ist schon bezahlt. Das ist schon bedeckt, alle Sünden sind bedeckt, darum kümmere ich mich nicht mehr. Jetzt sehe ich das, was ihr darüber hinaus für die Geringsten dieser getan habt und damit für mich getan habt und das erkenne ich an. Alles andere war in der Vergangenheit, das war schon bezahlt und deswegen, wenn du ein Kind Gottes bist, du brauchst keine Angst zu haben, zu sagen, was wird dann alles noch aufgelistet? Es wird nicht mehr aufgelistet. Weil der Preis, den hat Jesus Christus bezahlt. Das ist bereinigt. Beim Gericht der Gläubigen geht es nicht darum, ob wir errettet sind, sondern wie wir belohnt werden. Das liest man auch in 1. Korinther 3, wo es um dieses Gericht der Gläubigen geht. Dort heißt es, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil es im Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen wird, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wer in Jesus ist, da wird nur das bleiben, was Bestand hat, was Wert hat. Er wird gerettet werden. Es geht nicht mehr um Errettung. Die ist geschehen durch Jesus Christus. Okay? Einige machen sich trotzdem Sorgen und sagen, ja, aber was ist mit all dem, was verbrannt wird? Okay? Ich habe extra das mit einem Schmied gemacht. Okay? Denk an einen Schmied, Goldschmied, Silberschmied, egal. Okay? Und der hält dieses Metall ins Feuer und alles, was unrein ist, geht dabei verloren, wird dabei erhitzt und fällt dann ab. Okay? Okay, welcher Schmied würde dann sagen, so ein Mist, ich habe 2 Kilo Steine verloren? Der rechnet nicht, was abfällt, der rechnet damit, was bleibt. Und das ist, was Jesus sagt, wenn wir jetzt als Kinder Gottes sagen, nicht um mir dieses zu verdienen, sondern weil Christus mich errettet hat, möchte ich von diesem, was Jesus an mir getan hat, ich möchte das weitergeben. Ich möchte es im Wort weitergeben und ich möchte es in Tat weitergeben. Und das wird der Herr belohnen und sagen, das ist das, was bleiben will. Gold, Silber, kostbare Steine. Das andere wird verbrennen, das andere wird vergehen. Es wird nicht mehr gerichtet. Es wird einfach verbrannt. Aber dann holt er aus dem Feuer, was aus Liebe zu dem Herrn, für ihn und für seine Kinder getan wurde. Und er sagte, das werde ich ehren. Und das ist, wie er hier mit ihnen redet. Und wir hatten gesagt am Anfang, er beschreibt es wie eine Trennung zwischen 2 Gruppen, richtig? Den Schafen und den Böcken. Okay. Schafe brauchen vor dem guten Hirten keine Angst zu haben. Und das ist, wie Jesus sich beschreibt. Wir lesen in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Okay. Jeder, der Jesus Christus als Retter angenommen hat, ist ein Schaf. Okay. Denn es sagt es auch in dem Zusammenhang, okay, mal schauen, wie lange das Licht noch hält hier. Muss ich mich beeilen. 1. Petrus 2, Vers 25. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Wie wird man zum Schaf? Nicht indem man völlig unschuldig ist, ja, aber indem man umkehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Indem man umkehrt zu Jesus Christus und sagt, ich war nicht so, ich habe nicht sündlos gelebt, ich bin nicht gerecht, aber ich bekenne das und ich komme zu Jesus und sage, Jesus, ich brauche deine Rettung, du bist für meine Schuld gestorben, ich glaube an dich, sei du auch mein Retter, sei du mein Hirte. Und wenn ich dieses habe, dann brauche ich mich vor dem Hirten nicht zu fürchten. Gegen wen kämpft der Hirte? Gegen die Wölfe, gegen die bösen Tiere, gegen Gefahren. Nicht gegen die Schafe. Denen geht er hinterher, selbst wenn sie weggelaufen sind. Selbst wenn sie dumme Entscheidungen getroffen haben. Selbst wenn sie im Gestrüpp gelandet sind. Er weiß, es ist ein Schaf und er geht ihnen nach und er holt es zurück. Das ist, wie Jesus ist. Und die mich angenommen haben, ich weiß, sie sind meine Schafe. Und ja, ich weiß, manchmal gehen sie in die Irre. Und ich gehe ihnen nach. Und manchmal laufen sie der Herde hinterher und die gehen in die falsche Richtung und ich muss sie zur Umkehr bewegen. Aber meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ja, manchmal kommen sie auf Abwege, aber ich bringe sie zurück. Wir brauchen uns nicht vor ihm zu fürchten, wenn wir seine Schafe sind, wenn wir seine Kinder sind. Aber das ist ja nur eine der beiden Gruppen. Wir wollen auch die zweite Gruppe betrachten, Verse 41 bis 45. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer. Das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gabt mir nicht zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Wir sehen drittens die Bestrafung der anderen. Auf der anderen Seite sind, wie es hier beschrieben wird, die Verfluchten, denen nicht geholfen haben. Sie sind unter dem Fluch, weil sie nicht die Vergebung in Christus haben und weil, wenn wir unter den Werken sind, wir alle unter dem Fluch sind. Es heißt in Galater 3, Vers 10 und 11, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn es heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wer sagt, ich werde gut genug sein, ich kann vor Gott bestehen, ich habe nichts Schlimmes getan? Er wird es nicht. Keiner wird so bestehen können und verflucht ist jeder, der dann nicht in allem bleibt. Den Nächsten immer zu lieben wie dich selbst, Gott immer zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, der gegen dich gesündigt hat, zu vergeben, wie Christus uns vergeben hat, sagt, wer das nicht immer permanent das ganze Leben hindurch in jeder Situation gehandelt hat, ist verflucht und kommt in das Gericht. Aber wir haben ja auch gesehen, dieses Gericht war nicht für die Menschen geplant. Denn ich hatte ja gelesen, dass in das ewige Feuer, das bereitet ist, den Teufel und seinen Engeln, das war nicht für die Menschen gedacht. Das war nicht Gottes Absicht. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Das heißt, 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Verlangen. Er sagte, das Feuer, die Strafe, das habe ich nicht für euch gemacht. Ich möchte, dass gar keiner dorthin kommt. Aber um nicht dahin zu kommen, musst du es annehmen. So heißt es auch in 2. Thessalonicher 1. Er übt Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Warum? Weil sie dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Weil sie dem Evangelium, das bedeutet übersetzt die frohe Botschaft, weil sie dem Angebot Gottes es abgelehnt haben, weil sie es nicht angenommen haben. Und dann werden sie in dieses Gericht kommen. Und das wird eben hier beschrieben, das ewige Feuer. Wir haben in der Bibellese in Offenbarung 20 davon gelesen, wie sie dahin kommen. Und hier in diesem Bild, was er hier gebraucht von Schafen und Böcken, werden sie als Ziegenböcke beschrieben, welche das Sündopfer nicht angenommen haben, sondern bockig geblieben sind. Und er sagt, ich möchte euch vergeben. Du sagst, du weißt nicht, was ich alles gemacht habe. Ich nicht, Gott schon. Und er sagt, es gilt jedem. Ich habe heute Morgen gerade von Paulus gelesen, wie er zum Glauben gekommen ist. Er war ein Mörder und hat die Christen verfolgt. Und ihr sagt, für ihn ist es genug. Und es ist für dich genug. Aber wir müssen es glauben, wir müssen es annehmen. Wir reden immer nicht gerne darüber. Aber Jesus hat es getan, weil er über die Konsequenzen aufklären wollte. Weil er nicht wollte, dass du und ich, dass irgendjemand wie beim Tsunami einfach denkt, da passiert nichts. Ich mache einfach einen Spaziergang am Meer, das ist heute so weit zurückgegangen. Deswegen ist es seine Liebe, die davor warnt. Und Jesus kam auf die Erde und er erlitt das Kreuz, um uns vor der Verdammnis zu bewahren. Das ist, was ihn getrieben hat. Er ist nicht gekommen, einfach damit wir ein leichtes Leben haben. Das war es für ihn nicht wert. Er ist nicht gekommen, um uns zu unterhalten, damit wir Spaß haben. Sondern er hat diese Gefahr gesehen. Er sagte, ich weiß, was es bedeutet. Ich kenne das ewige Leben, weil ich habe ewig bei meinem Vater gelebt. Ich kenne die Herrlichkeit. Ich weiß, dass es hier keine Sünde gibt. Ich weiß, dass hier alle Tränen abgewaschen werden. Ich weiß, dass es hier Zufriedenheit, Vergebung, Liebe endlos gibt. Und ich möchte, dass jeder von euch das erlebt und erfährt. Aber ich weiß auch, dass so wie ihr seid, ihr nicht kommen könnt. Weil ihr würdet das nicht praktizieren. Habt ihr hier auf Erden ja auch schon nicht. Und weil ich weiß, was das Gericht dafür ist, denn Gott hat auch den Feuersee geschaffen. Nicht für den Menschen, sondern für den Teufel und seine Engel, für die, die sich im vollen Bewusstsein, wer Gott ist, die ihn gesehen haben, sich gegen ihn entschieden haben. Er sagte, ich weiß auch, was das bedeutet. Und ich will das nicht für die, die mich so lange abgelehnt haben. Meine größten Feinde, ich möchte das nicht. Deswegen komme ich. Deswegen biete ich ihnen ewiges Leben an. Aber Gott als gerechter Richter kann keinen Mord durchgehen lassen, wie wir ihn in der Bibel beschrieben haben. Kann keinen Missbrauch durchgehen lassen. Da würden wir ihm alle recht geben, oder? Ja. Du denkst an ungerechte Situationen in der heutigen Welt und du sagst, wer das alles verursacht hat, der hat es nicht verdient. Aber was ist mit denen, die gemurrt haben, die undankbar waren, die neidisch waren? Gott sagt, auch die haben es nicht verdient. Keiner hat es verdient. Und da kommt Gottes Liebe und sagt, als er auf uns geschaut hat, er hat nicht ausgesucht und sagt, der gefällt mir, die dürfen dazukommen, die anderen, naja, gefallen mir nicht so. Und er hat uns alle in der kompletten Verdorbenheit gesehen, in dem, was kein Mensch vielleicht weiß, wie du reagierst, wenn kein Mensch guckt. Was du denkst, wo du hoffst, dass kein Mensch das mitbekommt. Das ist, was Gott gesehen hat. Und es hat ihn nicht erfüllt mit Hass. Er hat gesagt, dafür brauche ich eine Lösung. Und obwohl wir manchmal so reagiert haben, sind es meine Geschöpfe. Und ich liebe sie. Und ich will sie bei mir haben. Und ich will sie in die Arme nehmen und ihnen sagen, dir ist vergeben, ich liebe dich, komm zu mir. Aber er wird niemanden zwingen. Und deswegen ist Jesus gekommen, deswegen hat er das verkündigt, deswegen hat er es aufschreiben lassen und deswegen hat er bis zum heutigen Tag Menschen beauftragt, diese Botschaft weiterzugeben, damit sie hier zu ihm kommen. Ein guter Gott muss das Böse richten. Und ein gnädiger Gott ist bereit zu vergeben. Und der wahre Gott tut beides. Ein Richter wäre nicht gut, wenn er einfach sagt, naja, du hast zwar ein paar Leute umgebracht, aber tu es nicht wieder, halb so wild. Nicht wenn es deine Freunde waren, die umgebracht wurden. Ein guter Gott kann es nicht zulassen. Aber ein gnädiger Gott will vergeben und will verändern. Und der wahre Gott, der Gott der Bibel, der ist beides. Er ist ein gerechter Richter. Er wird nicht einfach ein Auge zudrücken. Aber er ist ein gnädiger Gott, der die Strafe auf sich selber genommen hat. Gott ist geduldig, aber er ist auch gerecht. Und er wird das Unrecht strafen. Wir lesen in Römer 2, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jedem vergelten wird nach seinem Werk. Dass dieses Gericht noch nicht gekommen ist, dass es noch so viel Ungerechtigkeit gibt, das liegt daran, dass Gott so gütig und geduldig ist. Vielleicht auch gerade mit dir. Oder mit deinem Nachbarn, der den Herrn noch nicht kennt. Oder deinen Kindern oder deinen Eltern. Und sagt, aber wenn sie es ablehnen, es ist ihre Störrigkeit, ihre Hartherzigkeit, sagte, sie werden selber das Gericht auf sich bringen. Die Frage für dich ist, auf welcher Seite bist du? Bist du ein Schaf? Bist du gerechtfertigt durch die Gnade Gottes? Oder bist du bockig? Weigerst du dich und sagst, nee, das will ich nicht, das brauche ich nicht. Wir haben, für die Antwort musst du nicht bis zum Gericht warten. Denn wir haben Jesu Zusage schon gehört. Wir hatten vorhin schon Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht, niemals gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Hast du seine Vergebung? Weißt du? Er wird sagen, kommt her zu mir, ihr Gerechten, gerechtfertigt durch Jesus Christus. Okay? Sagst, wenn du sagst, das kann ich nicht, das weiß ich nicht, er lädt dich heute ein. Schlag es nicht länger aus. Ja? Und wir haben gleich noch ein Essen zusammen. Wenn du dir unsicher bist, wir laden dich ein, wir haben genug da, kannst mit uns essen, wir erklären dir das und wir wollen, dass du dieses Leben hast. Wenn du es schon hast, dann gib diese Warnung weiter und lebe so, dass du sagen kann, hör her, sie haben den Hunger gestillt, sie haben besucht, sie haben geholfen, ihr Leben war verändert, ihre Werke zeigen und ihre Worte zeigen, dass sie nicht per se besser sind, aber dass sie verändert sind und dass sie diese Liebe von Gott verstanden, für sich angenommen haben, in Anspruch genommen haben und jetzt auch weitergeben. Weil wer dieses erfahren hat, wer erfahren hat und wirklich verstanden hat, Gott hat mich in all meinen bösen Gedanken, Absichten, in all dem gesehen und er hat mir komplett alles vergeben. Der will dieses auch dem Nächsten weitergeben. Weil das ist, wie Gott ist. Und das ist, wie er dich machen möchte. Er kann es tun. Aber Jesus wieder, er sagt dieses. Er sagte, ich bin gekommen, weil ich weiß, dieses Gericht kommt. Und ich möchte dich nicht verurteilen. Ich habe schon den kompletten Preis bezahlt. Du musst nicht verurteilt werden. Aber du musst seine Gnade annehmen. Hast du das getan? Und wenn ja, hast du das an die, die es noch nicht kennen, weitergegeben, damit auch sie gerettet werden können. Lass uns beten. Himmlischer Vater, all das, was Jesus getan hat, können wir nicht richtig verstehen und können wir nicht richtig einordnen, wenn wir es nicht in diesem Zusammenhang tun, der Ewigkeit. Du möchtest, dass unabhängig davon, was hier auf der Erde passiert, dass wir die Ewigkeit bei dir verbringen. Herr, ich bete, wenn irgendjemand das hört, der noch nicht ein Kind Gottes ist, der noch nicht diese Vergebung erlangt hat, der nicht weiß, dass er die Gerechtigkeit Jesu Christi hat. Herr, ich bete, dass du es deutlich machst. Es geht nur durch Glauben an Jesus Christus, der allein alle Gerechtigkeit erfüllt hat. Und ich bete für alle Glaubensgeschwister hier. Herr, dass man an uns sehen kann, man von uns hören kann, man durch uns erleben kann, dass du uns neu gemacht hast, dass es nicht mehr darum geht, sich durchzusetzen und gut zu sein und sich irgendwas zu verdienen, sondern es darum geht, diese Liebe, die uns ein Erbe in der Herrlichkeit garantiert hat, allen Menschen davon zu erzählen und es an sie weiterzugeben. Herr, gebrauche uns persönlich und als Gemeinde, damit noch viele hören, die frohe Botschaft: keiner muss gerichtet werden. Alle können gerettet werden, wenn sie an Jesus Christus glauben, als ihren Retter. Danke für dein Angebot. Danke für deine Gnade. Danke, dass es nicht darauf ankommt, habe ich genug getan, sondern auf Jesu, es ist vollbracht. Seine Gerechtigkeit für uns. Herr, ich bete, hilf, dass wir es wirklich nicht nur intellektuell verstehen, sondern von Herzen glauben und danach leben. In Jesu Namen.